Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche mit Andreas Igelhaut. Er ist der einzige Restaurator Wuppertals und zwar im Von der Heydt Museum. Erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben uns aufs Du geeinigt. Ich freue mich auch auf das Gespräch, weil ich finde deine Arbeit so spannend. Ich habe gelesen, der Hüter der Kunst, das bist du. Das fand ich ein sehr passender Titel für die Arbeit, die du machst. Du reparierst und erhältst wirklich millionenschwere Kunstwerke. Was ist so, was würdest du sagen, was war mal so das Wertvollste, was du in der Hand hattest, wo man so ein bisschen ins Zittern kommt?
Also ins Zittern kommt man häufiger, aber so das, was im Gedächtnis bleibt, ist schon die Ausstellung von Claude Monet, mit der wir wirklich alle Rekorde gebrochen haben.
Das war eine ganz erfolgreiche Ausstellung. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist jetzt aber schon eine Weile her, ne? Wann war das?
2009 bereits.
2009 und trotzdem reden wir noch drüber, weil das eben so, und die Gemälde von Monet sind wahrscheinlich auch super wertvoll, ne?
Die gehen immer durch die Decke und wer sich ein bisschen mit dem Kunstmarkt beschäftigt, Monet ist immer einer der teuersten, der spannendsten.
Wir reden drüber. Du hast auch ein bisschen was mitgebracht von deiner Arbeit, das gucken wir uns gleich an und ich freue mich, dass du hier bist.
Der Radio Wuppertal Elbertalk wird euch präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land. Euer engagierter Finanzpartner online und vor Ort.
Radio Wuppertal ist hier. Wir starten mit dem Elbertalk, dem großen Interview. Das ist immer samstags hier. Und heute geht's um den Hüter der Kunst, Andreas Igelhaut, der Restaurator aus dem Von der Heydt Museum. Du hattest schon wertvolle Bilder und Skulpturen in den Händen. So nah wie du kommt da sonst fast keiner dran. Bevor wir über deine spannende Arbeit sprechen, wollen wir dich so ein bisschen kennenlernen. Wir starten immer in dieses Interview mit so einer Kurzfragerunde. Das sind so Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Bist du Frühaufsteher oder Nachtarbeiter?
Oh, ich war schon noch nie ein Frühaufsteher, nein.
Aber arbeitest du bis in die Nacht rein oder ist das eher so?
Das kommt schon vor.
Das schon, ja. Ordnung oder kreatives Chaos am Arbeitsplatz?
Eher kreatives Chaos, würde ich mal sagen.
Und in aller Stille oder läuft Musik im Hintergrund?
Meistens in aller Stille, sonst kann ich mich nicht konzentrieren.
Und gibt's beim Arbeiten Kaffee oder Tee?
Meistens Kaffee.
Ganz kurz nur für meine Bilder im Kopf. Hast du wirklich so eine Werkstatt? Ich stelle mir das so vor wie so ein Künstleratelier und dann lehnen da noch so alte Schinken an der Wand, die du irgendwie noch aufpolieren musst. Oder wie kann ich mir deinen normalen Arbeitsplatz vorstellen?
Auch, aber einen normalen Arbeitsplatz. Also für mich ist das ganze Museum Arbeitsplatz. Auch die Depots, also die Orte, wo sonst kein Tageslicht oder kein Publikum hineinkommt.
Ja, ich kann das vielleicht erzählen, so ein bisschen hier aus dem Hintergrund. Als ich versucht habe, dich zu erreichen, habe ich erst auf eine Festnetznummer angerufen und da hat direkt jemand gesagt, den kriegen sie nur mobil. Keiner weiß, wo der gerade unterwegs ist. Irgendwie am besten immer mobil anrufen, dann erwischen sie ihn, weil sie irgendwie immer überall, oder weil du, Entschuldigung, wir haben uns aufs Du geeinigt, genau. Weil du immer überall irgendwie im Museum rumläufst. Wie kommst du denn zur Arbeit? Fahrrad, Auto oder Schwebebahn?
Mit dem Fahrrad.
Immer Fahrradfahrer?
Immer Fahrradfahrer.
Im Urlaub? Am Strand oder in die Stadt?
Also mich zieht es eigentlich immer, wenn ich in Urlaub bin, in die Museen natürlich.
Ach,
das darf nicht ausbleiben, aber dass mal eine Runde Strand da ist. Also ich bin Wasserfanatiker eigentlich auch.
Aber ganz ohne Kultur geht es dann auch nicht?
Nein, würde ich sagen, nein.
Ja, also wir waren schon mal auf Kreta und wir sind dann noch zu Knossos gefahren. Aber nur so, weil alle sagten, ihr könnt nicht nach Kreta fahren, ohne euch Knossos angeguckt zu haben. Also für uns war das eher so, ja, okay, das müssen wir jetzt noch machen. Machen wir dann eben mal, aber wir wollten eigentlich die ganze Zeit am Strand liegen lieber. Wenn du ins Museum gehst, was bist du für ein Museumstyp? So alleine alles in Ruhe angucken oder musst du mit anderen drüber diskutieren?
Ich habe immer den Ehrgeiz, wenn ich in große Häuser komme, möglichst viel mitzunehmen. Das heißt, ich kann im Augenblick dann nicht darüber reden, sondern ich muss einfach konsumieren oder reinschaufeln, was ich an Bildern, an Skulpturen, an Wissenswerten kriege. Mhm. Ich bleibe dann immer vor Bildern hängen und denke, schau dir das Bild an und nicht den Zustand. Das ist auch so eine alte Berufskrankheit. Oder ich bleibe an den Beschriftungen hängen und möchte unbedingt wissen, woher kommt das? Mhm. Wer ist da Leihgeber?
Naja, das ist natürlich dann dein Spezialwissen, genau. Was da noch ein bisschen mitspielt. Stehst du dann, wie lange dauert das? Stehst du da auch mal so eine Stunde vor so einem Bild?
Also eine Stunde halte ich es, glaube ich, nicht aus, weil dann verpasse ich zu viel.
Ja, okay, gut, du hast dann ja immer ein straffes Programm. Wo war denn dein letzter Museumsbesuch?
Das war im Kulturspeicher in Würzburg, wo wir auch Leihgaben haben. Mhm. Da ist das Thema 500 Jahre Bauernkrieg. Und da haben wir zwei ganz gute Beiträge mitgeliefert.
Reicht es dir denn, die Bilder einfach anzugucken oder besitzt du auch selbst welche?
Ich muss gestehen, ich besitze selber welche und zwar so viel, dass ich sie gar nicht alle aufhängen kann. Und ich habe schon als Schüler habe ich schon Kunst gesammelt.
Ah, okay.
Also es war schon immer eine Leidenschaft.
Du bist auch Kunstsammler, richtig. Da sind auch, also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, ne? Nicht, dass ich das nicht erzählen darf jetzt, aber sind da auch teure Werke dann dabei oder ich meine?
Es sind teure Werke dabei. Also ich habe auch Künstler sehr früh kennengelernt, auch in meiner Münchner Zeit, schon in den 80er Jahren. Und die sind mittlerweile schon ganz gut was wert.
Ja, cool. Du hast dann gesehen, hey, da aus dem wird mal was und da schnappe ich mir mal eins, solange das noch nicht sechsstellig kostet.
So denkt man, glaube ich, nicht als Auszubildender oder als Student. Man lässt sich verleiten von dem, was einem gefällt.
Mhm. Und malst du auch selbst oder verbesserst du nur anderer Leute Kunst?
Also ich habe früher viel gezeichnet und auch gemalt, aber habe auch gemerkt, ich kenne einfach zu viel und ich male einfach nach.
Ah,
und,
okay.
Hab irgendwie gedacht, selber kreativ, gut, eine gewisse Kreativität habe ich natürlich auch, aber man schaut zu viel ab.
Ja.
Und dann wird es für einen selber nicht mehr so spannend.
Ja, und deine Arbeit ist ja wahrscheinlich auch eher streng wissenschaftlich, ne?
Auch, also man muss sich viel mit Chemie, mit Physik, mit Klima, mit Licht, mit Luxwerten, mit Farbtemperaturen, mit Pestmanagement, ja, mit allem Möglichen, was eben diese präventive Konservierung angeht, da geht's viel um Technik.
Ja, wir hören da gleich nochmal ein bisschen weiter rein, weil du hast ja auch so ein paar Sachen mitgebracht, die wir uns nachher noch angucken können, die so zu deiner täglichen Arbeit gehören. Darum geht's also nachher noch bei uns hier im Elbertalk. Radio Wuppertal hier. Wir sind im Elbertalk, dem großen Interview. Und bei mir im Studio ist heute Morgen Andreas Igelhaut, der Restaurator aus dem von der Heidt Museum. Also du darfst ganz nah dran an die wertvollsten Gemälde. Und du hast ein bisschen hier von deiner Arbeit mitgebracht. Das liegt jetzt alles hier auf dem Tisch. Bei manchen Sachen kann ich mir direkt vorstellen, wofür du die brauchst. Handschuhe. Das sind so weiße Handschuhe.
Also ohne Handschuhe geht gar nichts, weil man hinterlässt, auch wenn man es nicht direkt sieht, immer Fingerabdrücke.
Ja, und irgendwie dann, dass das Fett, was man auf der Haut hat, das ist dann schlecht für die Bilder oder?
Genau. Man kennt es ja aus Krimis, die Kripo sucht immer nach Fingerabdrücken und wir hinterlassen einfach so gut wie auch die Hände waschen. Es bleibt immer ein Fingerabdruck.
Also du fasst kein Bild an, ohne Handschuhe vorher anzuziehen?
Korrekt.
Und hier dann ist da so eine große Brille.
Das ist eine
Brille. Ja, was ist das?
Genau, eine Vergrößerungsbrille, eine Stirnlupe.
Darf ich die in die Hand nehmen?
Ja, klar. Auch aufsetzen.
Darf ich auch aufsetzen? okay. Ja, das ist so, wie wenn man eine mega krasse Brillenstärke hat.
Genau.
Ich sehe da jetzt nur verschwommen durch, aber theoretisch sollte ich besser gucken können dadurch, ne?
Und das ist
eine Lupe, oder was?
Das ist eine Lupe.
Ach.
Das ist jetzt nicht so eine extreme Vergrößerung wie ein Mikroskop, aber für die Untersuchung, wenn Leihgaben ins Haus kommen oder wir welche außer Haus lasten, dann untersuche ich die meistens mit der Stirnlupe und mit einer Taschenlampe.
Ah, die ist auch dabei, genau. Also wirklich Millimeter für Millimeter und du weißt, da dieser Kratzer, der war da vorher noch nicht dran, oder?
Genau darum geht's. Genau.
Und
aber häufig ist es auch so, dass Kratzer nicht unbedingt entstehen können, weil wenn was außer Haus geht, wir das vorher verglasen.
Ah, okay.
Das ist auch diese präventive Konservierung, dass halt wirklich ans Objekt nichts kommt und das ganze Umfeld so sicher wie möglich gemacht wird.
Aber du musst die Bilder ja schon so gut kennen, dass du sagen kannst, okay, aber das sah vorher aber anders aus hier, dieser Millimeter, der, oder?
Es gibt auch, wir machen, wenn was außer Haus geht, wenn wir was ausleihen, mache ich zu jedem Bild ein, oder Skulptur oder was auch immer rausgeht, ein Zustandsprotokoll, wo eine Kartierung dann auch angefertigt wird und da trage ich jede Auffälligkeit ein.
Ah, okay, dann hat man so ein Raster, das kann ich mir dann so vorstellen wie so ein Mathematikblatt Und da ist überall eingetragen, ja, hier rechts oben ist irgendwie eine Kleinigkeit oder eben auch nicht. Aber du sagst gerade, das wird ja total gut drauf aufgepasst, auf diese Bilder. Hast du auch schon mal was repariert, was so richtig kaputt war?
Da wir ständig Ausstellungen aufbauen, die Sammlung verändern, der Leihverkehr, Depotbewegungen und dergleichen, ist eigentlich meine Arbeit eher so in der Prävention als jetzt in schwerwiegende Eingriffe.
Also man guckt, dass da erst gar nichts drankommt.
Genau.
Jetzt hast du gesagt, so mit den Leihgaben, das ist auch noch ein spannendes Thema, weil die Bilder aus dem von der Heidt Museum, die gehen um die ganze Welt und du gehst mit. Und da wollen wir gleich aber noch drüber sprechen hier im Elbertalk. Nach halb geht's weiter.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche hier mit Andreas Igelhaut, dem Restaurator aus dem von der Heidt Museum. Und wir haben halt schon ein bisschen drüber gesprochen. Man muss viel wissen über die Beschaffenheit von Materialien, wie man die erhalten kann, wie sich das über die Jahrhunderte verändert. Dann habe ich aber gelesen, dass du auch schon mal ein ganz verrücktes Kunstwerk in den Händen hattest. Und zwar eins aus Schokolade. Was macht man denn damit?
Man versucht auch, dass hier das Umfeld, also zum Beispiel die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur so gleich zu halten und zu gestalten, dass es sich nicht groß verändern kann, dass sich solche Materialien trotzdem verändern, da kann man kaum eingreifen.
Ja, aber das will der Künstler dann irgendwie auch, dass es dann anders aussieht, als er da die Milka vor 5 Jahren hingelegt hat.
In dem Fall,
ja, dass da so eine weiße kreiert, Schicht drauf
genau,
ist oder
kreiert
so. Ne?
Der Künstler oder spielt mit dem Material, dass es sich verändert und dass es bestimmte andere Erscheinungsbilder
hat. Aber du passt halt darauf auf, dass das möglichst langsam voranschreitet, dieser Verfall oder. Also man schaut jetzt, dass es nicht gerade in der Sonne steht. Halt,
genau,
ne?
Ja. Das ist wichtig.
Ja, du hast ja auch noch so viele Materialien mitgebracht. Oh, das ist richtig schwer. Damit kannst du eben auch testen, wie ist die Luftfeuchtigkeit im Raum. Oder
und die Temperatur, genau. Die sind sehr wichtig und maßgeblich. Auch die Lichtwerte, die in einem Raum sind, beziehungsweise die auf die Objekte gerichtet werden.
Ist hier so ein kleineres Gerät, wie so eine Taschenlampe sieht es ein bisschen aus oder wie so ein altes Handy. Und damit kann man dann die Lichtwerte messen. Und die dürfen nicht über einen bestimmten Wert gehen oder unter.
Genau. Und das ist bei unterschiedlichen Materialien halt auch sehr unterschiedlich. Also ein Gemälde darf mehr mit Lux-Werten beschossen werden als eine Grafik zum Beispiel. Deswegen ist es, wenn Grafik in einem Raum ausgestellt werden, ist es relativ düster. Manche wundern sich und sagen, ja, man sieht ja fast nichts.
Mach
doch mal Licht an, genau. Aber das darf man eben nicht tun, weil wir wollen natürlich so lange wie möglich den Status eines Kunstwerks erhalten, auch noch für spätere Generationen.
Du hast ja erzählt, du hast zu Hause inzwischen auch schon ein bisschen was an Kunst gesammelt. Bist du da genauso akribisch wie im Museum und schaust, wenn das jetzt hier im Museum oder in meinem Wohnzimmer über der Couch hängt, dann darf das Licht aber nur so und so, oder?
Ich muss gestehen, da bin ich nicht so penibel, weil ich sammle natürlich, weil ich die Kunst sehen möchte und damit lebe und das auch schon seit vielen Jahrzehnten und die verändert sich auch so ein bisschen.
Okay, ja gut, das darf dann. Das ist dann ja eh deins, damit darfst du quasi machen, was du willst, wenn du das denn möchtest. Wir sprechen gleich mal weiter hier über und mit dem Restaurator und die Kunst im von der Heidt Museum und wo die in der ganzen Welt hin ausgeliehen wird. Radio Wuppertal ist hier um 10:40. Wir sind mitten im Elbertalk. Das ist das große Interview hier immer samstags, immer von 10 bis 11 Uhr. Und ich spreche heute Morgen mit Andreas Igelhaut, dem Restaurator vom von der Heidt Museum. Wir haben deine Arbeit schon so ein bisschen kennengelernt, was ja sehr abwechslungsreich ist. Was hast du denn gelernt? Gibt es da so diese eine Ausbildung zum Restaurator?
Also es gibt natürlich die Wege, ein Studium zu absolvieren auf den technischen Hochschulen oder Unis. Und ich bin ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Ich bin über ein sehr großes Museum in München gegangen, dem Bayerischen Nationalmuseum, das damals schon in den späten 80er Jahren über 50 Restauratoren beschäftigt hat, also wo viel am Objekt gearbeitet wurde, wo viel an unterschiedlichen Materialien gearbeitet wurde, in den vielfältigsten Werkstätten, wo ein großer Austausch da war.
Also hast du da so eine umfassende, sehr praktische Erfahrung gesammelt?
Im Grunde ja. Ich war da auch in einer Abteilung für nichtstaatliche Museen. Also wir haben auch kleinere Museen betreut mit Konservierungsaktionen, sind durch ganz Bayern gefahren. Es waren damals schon über 1000 Museen, die da betreut wurden. Mhm. Das ist mittlerweile eine Landesstelle, also hat einen großen Stellenwert und da hat man sehr viel praktische Erfahrung sammeln können.
Ja, und wann hat das bei dir so angefangen, dass du gemerkt hast, okay, das ist ein super spannender Job? Weil ich meine, über den Job hört man sonst nicht so viel. Der ist ja auch relativ selten und so. Also wie hast du den kennengelernt?
Also ich komme eigentlich eher aus einem ländlichen Umfeld, aber mit einer riesengroßen, mit einem großen Gymnasium, das jesuitisch betreut wurde. Einer der größten Kuppelkirchen steht direkt am Kolleg St. Blasien. Und in den 70er Jahren ist dieses Kolleg fast abgebrannt. Also der gesamte Dachstuhl hat Feuer gefangen. Und das Gebäude beherbergt halt auch historische Säle mit Deckenmalereien, die auch geschädigt wurden bei dem Brand. Und da war ich als Schüler schon, als das wieder instand gesetzt wurde, wurden Gerüste aufgebaut. Auf den Gerüsten standen Leute mit weißen Kitteln, Stirnlupen, Taschenlampen, Pinseln und dergleichen. Und ich habe mir das in den Pausen angeschaut und gesagt, das wäre doch irgendwie was für mich, weil ich mich schon immer für Kunst interessiert habe und auch handwerklich was machen wollte.
Ja, okay. Und dann hat da so ein bisschen die Faszination angefangen. Spulen wir ein bisschen vor. Dann hast du da eben praktisch gelernt im Museum, wie man das eben macht. Und was hat dich dann nach Wuppertal verschlagen?
Also ich habe eine kurze Station in Wiesbaden gemacht, habe da auch viel restaurieren können. Damals die zurückgeführten Bilder aus Dresden, die im Krieg ausgelagert wurden. Und da habe ich eine Kunsthistorikerin kennengelernt, die hier mit der damaligen Museumsdirektorin befreundet war. Und die hat mir den Tipp gegeben, die suchen jemanden, schau dich doch da mal um und stell dich da vor, vielleicht können die dich da gebrauchen.
Das war in den 90er Jahren, ne?
Genau.
Ja, schon eine Weile her, dürfen wir aber sagen. Was Wuppertal ist ja manchmal so ein bisschen verschrien und die Leute sagen so, oh, dann bin ich hierher gekommen und dann ist das so hässlich. Andererseits habe ich gedacht, du erzähltest ja gerade schon von diesem Gymnasium, das dann so aufwendig restauriert wurde und wir haben ja auch viele denkmalgeschützte Häuser in Wuppertal. Also was war dein erster Eindruck der Stadt damals, weißt du es noch?
Einerseits schon faszinierend von den alten Villenvierteln, vom Museum natürlich, das ich damals auch schon angelaufen habe. Aber schon etwas zuckt man zusammen, wenn man halt so in der Talsituation Bauwerke sieht, die halt nicht gerade was fürs Auge sind.
Ja, die gibt's dazwischen auch, aber es gibt ja auf der anderen Seite auch diese schönen, herausragenden Villen und was wir hier alles haben. Weiß nicht, hast du da so ein Auge für oder ist das gar nicht so?
Natürlich, ich wohne selbst in einer sehr herausragenden Villa.
Schön.
Hab das Privileg, auch mitten in der Stadt mit einem großen Park um die Villa mit Pool zu bewohnen. Und ja, schon so. Der Einstieg in Wuppertal, also ich habe mich dann auch sehr für Pina Bausch zum Beispiel interessiert und gut, damals gab es den Skulpturenpark noch nicht.
Der kam dann später.
Der kam später dazu, aber das sind natürlich schon die Konzerte in der Stadthalle, das sind dann natürlich schon sehr prägnante kulturelle Impulse, die man da mitnehmen kann und
ja. Und natürlich das von der Haltmuseum, ne? Da bietet also die Stadt doch schon einiges für kulturell interessierte Menschen, ne?
Absolut.
Ja. Und jetzt haben wir ja schon erzählt, du kommst durch deinen Job als Restaurator auch so ein bisschen um die ganze Welt. In Würzburg warst du zuletzt, das ist jetzt noch nicht so weit weg. Was war mal das weiteste weg, wo du irgendwie ein Bild aus dem von der Haltmuseum begleitet hast?
Also gut, ich war schon in New York zum Beispiel, in Osaka war das letzte.
In Japan.
In Japan, genau. Eigentlich Das Faszinierendste, was ich, glaube ich, an Dienstreisen gemacht habe, war eine Begleitung nach Melbourne, Australien.
Und was hast du da begleitet?
Das war eine Van Gogh-Ausstellung, die auch für australische Verhältnisse durch die Decke schoss. Die hatten so viele Besucher, dass die zum Teil rund um die Uhr geöffnet hatten. Also da hat es sich dann auch gelohnt. Und Melbourne ist auch als Stadt sehr spannend und die Australier sehr offen. Also das war ein sehr schönes Erlebnis.
Ja, ist verrückt. Da denkt man, glaube ich, gar nicht dran, wenn man von deinem Job hört, dass auch sowas da dazugehört. Wir hören jetzt eben nochmal Musik und dann reden wir gleich nochmal weiter, auch was es Neues aus dem Von der Halbmuseum. Radio Wuppertal im Elbertag um gleich 10:50 am Samstag. Und ich spreche mit Andreas Igelhaut, dem Restaurator aus dem Von der Halbmuseum. Wir haben gerade schon gesagt, du arbeitest nicht nur in Wuppertal, sondern tatsächlich auf der ganzen Welt, weil wenn Bilder vom Von der Halbmuseum verliehen werden, dann kommst du mit, um aufzupassen, dass da auch alles funktioniert. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast das Bild auf dem Schoß und fliegst mit oder wie werden die transportiert?
So ähnlich, aber ich habe es nicht auf dem Schoß, sondern da werden spezielle Kisten dafür angefertigt, Klimakisten. Also ich muss ja schauen, dass auch das ideale Umfeld mit dem Bild weitergeht.
Das genau, heißt, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Genau. Deswegen hast du die ganzen Gerätschaften, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Licht muss immer stimmen, ne? Auch auf dem Flug.
Und das
natürlich
muss halt gleichbleibend sein möglichst. Und ich bin dann meistens, auch wenn es nach Übersee geht, bin ich auf dem Flughafen dabei, wenn Paletten gebaut werden, wenn von Gabelstaplern die Kisten transportiert werden, weil dann nicht jeder weiß, was in so einer Kiste ist. Und da steht man daneben, da darf natürlich nicht jeder.
Du stehst also richtig auf dem Rollfeld dabei, weil man weiß ja, wie mit Koffern umgegangen wird. Ne? Die schmeißen das einmal mit Karacho irgendwo unten ins Flugzeug, das darf da natürlich nicht passieren.
Zum Teil fliege ich auch direkt an der Kiste mit in einem Frachter, da gibt es dann gar keine Passagiere, sondern gibt es nur Kuriere, die auf dem Frachter mitfliegen.
Also und du da bist dann wirklich so hier mit deinen Gerätschaften hier und sagst, können Sie die Klimaanlage irgendwie 2 Grad niedriger stellen? Oder?
Auf dem Frachter wurde ich sogar mal, also wenn Lebendtransporte sind, dann sieht das ein bisschen anders aus. Also wenn zum Beispiel Rennpferde an Bord sind, da muss man dann das Klima schon nach den Tieren richten, aber der Captain hat mich damals gefragt, ja, was transportieren Sie denn und was brauchen Sie denn von dem Klima? Ich kann das ja einstellen und das fand ich sehr praktisch.
Also du hast wirklich die ganze Zeit die Hand auf den Kisten, damit da ja nichts passiert?
Sozusagen, ja.
Ja gut, einer muss ja gucken, ne? Und dann ist das aber auch wichtig, weil, dass du dann dabei bist, weil wenn ihr es dann wieder auspackt, dann guckst du wieder, so sind da irgendwelche Kratzer dran gekommen, ist irgendwas passiert?
Genau, auf dem gesamten Flug muss ja alles stimmen. Bei jeder Bewegung gibt es ja einen gewissen Risikofaktor. Und wenn es halt in dem entsprechenden Museum wieder ankommt, da guckt man sich es dann nochmal an, ob irgendwie was sich verändert hat. Es ist häufig im mikroskopischen Bereich, das heißt, augenscheinlich kann man das gar nicht so richtig feststellen, aber man hat es im Blick. Mhm. Das Monitoring ist immer dabei.
Spannend. Also ich glaube, dass das viele gar nicht wussten. Ich wusste es nicht, dass man so weit rumkommt und dann in so besonderen Fliegern und ja, du ganz schön was erlebst. Wir kommen trotzdem nochmal zurück nach Wuppertal zum Ende unseres Interviews, weil um richtig große Kunst zu sehen, müssen wir gar nicht bis nach Australien oder Japan reisen. Was würdest du denn sagen, was ist aktuell so dein Lieblingshighlight aus dem Von der Halbmuseum?
Also zurzeit haben wir eine Wechselausstellung im zweiten Obergeschoss. Das ist Maurice de Flamanque. Das würde ich jedem noch gerne ans Herz legen, das anzuschauen, weil es läuft nicht mehr lange. 18. Mai ist da Ende und dann wird es wieder abgebaut. Dann kommen wieder LKW-weise Klimakisten und dann ist das.
Dann musst du alles wieder reinräumen.
Genau, dann ist es so in der Konstellation lange nicht mehr zu sehen.
Und Flamanque, das sagt ja vielen nichts. Das ist ein französischer Maler. Ich meine, wir haben da mal drüber berichtet, als das startete. Was macht er für Bilder? Was ist da so besonders dran?
Er gehört zu den Fauvisten. Das heißt, in Anführungszeichen, er gehört zu den wilden Tieren, beziehungsweise wilden Malern. Sie wurden zu der Zeit nicht so richtig ernst genommen, beziehungsweise eher verrissen, weil es ein völlig neuer Malstil war. Also eher geht es ins Wilde, ins Expressive, sehr, sehr farbige, Malschicht, Malduktus betonte Bilder. Da geht es nicht so sehr ums Objekt, als um die Malerei an sich. Und das finde ich sehr spannend.
Und heute wahrscheinlich auch wieder Millionen wert, diese Bilder, die da jetzt im Von der Halt-Museum hängen, ne?
Kann man davon ausgehen.
Ja, wir sind ein bisschen zurückhaltend hier mit Zahlen und so. Ich glaube, es geht ja auch um Sicherheitsaspekte wahrscheinlich,
genau,
ne?
Genau.
Ja, genau. Andreas Igelhaut aus dem Von der Halt-Museum ist der einzige Restaurator in Wuppertal. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns deine Arbeit so ein bisschen näher gebracht hast. Ich bin immer noch ganz fasziniert.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und den ganzen Elbertalk könnt ihr nachher auch anhören. Den lade ich nämlich hoch auf radiowuppertal.de. Jetzt haben wir es 10.53 Uhr.
Der Radio Wuppertal Elbertalk wurde euch präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land. Euer engagierter Finanzpartner online und vor Ort.